Chocobotcast, der Talkcast mit Talkgast.
In meinem heutigen Podcast treffe ich zwei alte Kollegen und Freunde, kann man schon fast sagen. Wir kennen das schon sehr lange, nämlich die zwei, der Gross und der Kleine von Lapsus. Und sie heissen mit bürgerlichem Namen, heisst sie Peter Winkler und Christian Höher. Stimmt das?
Nein, Höhener. Ist höher wie höher ist, aber Höhener ist noch höher eigentlich. Ah, darum Höhener. Da bin ich so klein.
Weil ich dir eben selten eigentlich den Geschlechtsnamen sage, habe ich das jetzt ein bisschen. Ist jetzt fast ein Lapsus
gewesen. Das
war
bewusst. Das ist bewusst gewesen. Ich
Lapsus. Ja, Höhener. Sagt man nicht Höhener in der Schweiz eigentlich?
Es gibt eben, ich war in der Schule mit einem Höchner noch. Also Höhner und Höchner. Und die einen sagen dann Hühner. Und es ist ein bisschen es ist ein Scheissname, ehrlich gesagt.
Gut, Scheissname, Winkler. Ja,
ja, ist auch nicht viel besser. Mhm. Aber ja, ich finde es jetzt noch gut, dass er Hühner heisst, weil er kleiner ist.
Ja, das stimmt eigentlich. Mhm. Wie viel kleiner ist er eigentlich? Haben Sie das mal ausgemessen?
Ich würde sagen, so ein Kopf. Etwa.
Ein Kopf?
Ja, aber ein kleiner Kopf.
Was für ein Kopf?
Ja,
eben?
Sehr klein.
Es gibt dann so die kleinen Köpfe.
Ein Wasserkopf.
Also ich mache mich ja bewusst auf der Bühne noch ein bisschen kleiner.
Ja,
damit
ich weiß.
Der Unterschied noch grösser ist. Was sind es, etwa 30 cm vielleicht?
Ja. Noch ein bisschen kleiner und noch ein bisschen fühler.
Und ich mache mich ein bisschen grösser, obwohl ich muss nicht viel machen. Ich bin einfach mega gross.
Ja, das stimmt. Und du bist ja der Chef.
Ja.
Bei euch im Duo. Der Chef, der sehr viel schwätzt, alles unter Kontrolle hat, aber alles selber muss schaffen. Mhm. Und das ist eigentlich eine geniale Kombo, wo euer Duo da durchzieht seit sehr vielen Jahren, seit sicher 20 Jahren, oder?
26 Jahre.
Seit 26 Jahren.
Ich würde sagen, die Figuren auch. Wir haben schon Animationsfiguren gemacht, dann schon nach der Schule. Wir sind sogar noch länger zusammen. Wir haben ja 3 Jahre Timid-Schule gemacht. Eigentlich könnte man das auch mal zurechnen, aber wir haben jetzt einfach unser Geburtstag so genommen, dass erst nach der Schule, wo wir mit Lapsus unterwegs waren, dann gilt es.
Also ihr habt euch in der Dimitri-Schule kennengelernt?
Genau. Mhm. Genau. Da sind wir so ganz verloren, beide in dieser farbigen Dimitri-Schule, wo alles so Jongleuren und farbig angelegt
ist. Also Batik-Künstler.
Ja, sind genau. Wir zwei so ganz verloren, zwei Landeier mit der schlechtest angelegten Trainerhose. Der Christian hat noch so violette.
Also Leucht, 80er Jahre Leucht, kurze Leucht-Turnhösli hatte ich auch gehabt, vom Turmverein Dahl. Branded vom Turmverein Dahl.
Wir haben uns gerade sofort gefunden. Wir sind ein bisschen verloren gewesen in dem Ganzen und haben gedacht, wir arbeiten zusammen. Ja.
Ihr seid die am peinlichsten Anzogenen gewesen.
Ja,
genau. Und haben euch dann gerade gefunden. Ja. Und alle haben da schon gelacht, weil ihr so peinlich angezogen gewesen seid. Wahrscheinlich haben sie gefunden, hey, wir sind ein Comedy-Duo, das bringt etwas. Da bleiben wir jetzt mindestens 26 Jahre zusammen, haben wir daran gedacht.
Ja, genau, das war der Plan gewesen, von Anfang an.
Dimitri-Schule, was haben ihr denn vorher gemacht? Wie sind ihr je einzeln zu der Dimitri-Schule gekommen? Habt ihr irgendwo einen anständigen Beruf gehabt? Oder habt ihr gerade gefunden, gehabt, da muss man wenig arbeiten?
Willst du zuerst,
Peter? Anfangen ist eigentlich immer, weil es sind immer alles Lehrer.
Was hat jetzt mein Teil gerade auch schon gesagt?
Du bist kein Lehrer, was bist du denn gewesen?
Ich bin Tiefbauzeichner.
Aha.
Tiefbauzeichner kann, ich glaube, es ist auch...
Deine Grösse, hast du nicht in Hochbau geschafft?
Ja, genau.
Ist das eine Pointe wieder? Ja, die erste Viertelstunde, gerade schon. Zuerst habe ich den mit Lapsus gebracht und jetzt noch den mit...
Wir haben alles ein Wortspiel, es ist unglaublich.
Ja, aber die billigeren.
Also, du bist Tiefbauzeichner gewesen und hast abgeschlossen gehabt dann schon?
Abgeschlossen gehabt, ja.
Ich kann, kein Dropout.
Ich glaube, das ist der Beruf, wo man am besten Komiker wird, weil es so langweilig. Es ist ein brutal langweiliger Beruf. Es ist, vielleicht beleidige jetzt andere Tiefbauzeichner, aber ich glaube, die sind wahrscheinlich mit mir. Man ist im Isobett und eine lebendige Kopiermaschine. Man macht eigentlich nur das, was der Ingenieur macht. Tut man durch die Pause, also das heisst schön zeichnen. Und ich war das Gegenteil von schön zeichnen. Ich habe eigentlich immer ein Duschfläschchen. Man hat mit Dusch malen auf einem Reissbrett.
Ich habe ganz bunte Pläne zeichnet, wahrscheinlich.
Ich habe einfach wie so meistens mit Rasierklingen zeichnet, weil man kann dann eben nicht gümmeln, man muss dann rasieren und dann gibt es Löcher am Schluss. Also eigentlich das Duschfläschchen ausleeren und dann die weißen Stellen auskratzen, ungefähr so.
Das ist noch in der tiefen analogen Vergangenheit ist das so gemacht worden.
Ja, und ich sage das, es ist super gewesen, als dann der CAD kam, als das Computer kam, wo man alles hat können wegrationalisieren. Das war für mich das Beste gewesen, weg mit dem Beruf. Und dann habe ich zuerst mal Freude bekommen am Computer. Und dann bin ich aber auch schon gegangen und gemerkt, dass es passt mir nicht, es ist nicht mein technischer Beruf, ist nicht meins. Und ich dachte, ich muss etwas machen, wo die Leidenschaft und Spass dahinter ist. Und das ist dann mit der Dimitri-Schule gekommen.
Mhm. Dimitri-Schule, das war wo? Gewesen?
Im Tessin, im Verschau.
Im Verschau, oder? Mhm. Klar. Und du, Herr Höchener?
ja, Herr Höcher am höchsten. Ich bin Semi-Rorschach gegangen. Und
selber Lehrer.
Also Primarlehrer. Genau. Ich habe es Papierli gemacht. Ich bin ein Papierli-Lehrer. Habe es dann aber nie ausgeführt, weil ich bin direkt nachher gedacht, ja, Lehrer kann ich ja immer noch werden. Und ich habe immer Lust gehabt am Schauspielern, am Blödsinn machen. Turmverein, wir haben ja vor der Turnhäuslichkeit haben wir immer wahnsinns Abendunterhaltungen gemacht. Das war immer das Highlight für die Jungen.
Deine pinken
Turnhäuschen. Genau. Wir haben gefunden, wir müssen jetzt Abendunterhaltungen machen, die ein bisschen mehr sind, als nur da zwei, die Witzchen erzählen, sondern wir haben eine ganze Geschichte gebaut. Aber da schon haben wir einfach gefunden, das muss ein bisschen anders sein. Und das hat mich einfach immer interessiert. Und im Semi-Rorschach haben wir zum Beispiel auch keine Theatergruppen gehabt. Irgendwie ist das nicht so das Thema gewesen. Mir hat das einfach eher Lust gehabt. Irgendwann habe ich während so Wochen einen Pantomime-Kurs angeboten, obwohl ich null Ahnung habe von Pantomime. Du hast
schon Kurs angeboten.
Ja, genau. Einfach, weil ich gefunden habe, irgendwie muss jetzt einfach etwas gehen, oder? Und dann gefunden, ja, im Zwischenjahr habe ich gefunden, im Semi, ja, ich muss irgendwie schauen, was es da für Schulen gibt. Und dann bin ich auf die Dimitri-Schule gekommen, habe die Prüfung gemacht. Peter kennengelernt und jetzt bin ich nicht mehr Lehrer.
Ja. Hast du schon aber du hast nicht wirklich einmal eine Klasse gehabt, oder?
Ja, nur ein Vikariat und so gehabt, ja, so ein Praktikum. Sonst nichts. Und was ich gemacht habe, ich habe eigentlich mit 17 habe ich eigentlich viel unterrichtet, so Sport. Also ja, Turmverein Leichtathletik geleitet, wir haben Jugendring, was ich weiß. Ich habe relativ früh angefangen zu unterrichten. Aber egal halt nur im Sport.
Egal bei was, ob du es können hast oder nicht, hast du genau. Einfach unterrichtet.
Ja, müssen immer reingekumpelt, ja. Ja. So.
Ja gut, du bist ja sehr athletisch drauf und artistisch, also schon immer gesehen, also eigentlich beide, ihr beide sind ja sehr physisch dabei schon. Mit eurer Komik. Also wenn ich ja nur an die berühmte Laufbandnummern denken von euch, wo ja sowas von grandios ist, wo ihr irgendwie einen Tanz macht auf diesen Laufbändern. Das ist nur eins von diesen Sachen. Und dann, etwas anderes habe ich noch in Erinnerung, wir haben ja mal eine Sendung Giacomo Müller gemacht in Davos, ist das, glaube ich, genau, in der Eishalle, Giacomo Müller on Ice. Eine Sendung, die dort live besser war als nachher im Fernsehen, weil wir haben etwas unterschätzt, dass das Stadion so riesig ist, dass das daheim eigentlich gar nicht wirklich präsent überkommt. Genau. Es hat daheim dann so gewirkt wie so eine Pausenunterhaltung in einem spannenden Eishockey-Spiel, wo dann die Spannung langsam so abfällt. Oder? aber dort selber im Stadion, auch für die Leute, dort ist es grossartig. Und du hast ja dort, Christian, glaube ich, irgendetwas gemacht. Wie hast du dich noch einmal weggesprengt, glaube genau, also ich. Ich habe irgendeine Sprengung in Erinnerung ist, von dir.
Wir haben dort quasi den Hooligan gespielt, der mit Pyrotechnik sich ins, ins Stadion reingeschmuggelt hat. Und er hat, der Hitzig hat dann so quasi den Hooligan-Feind. Oder? Die Problematik war gerade sehr gross dort. Und er hat mich dann aus dem Publikum gezogen und ich bin dann so über dem Publikum geschwebt und dann übers Eisfeld gezogen worden.
Und dann Büro rausgeschüttelt.
Genau, ja, dann hat er das Büro rausgeschüttelt.
Und dann, ich das gesehen habe.
Dann bin ich explodiert. Wirklich, dann haben wir nachher, dann hat er nachher mit der Rakete mich eigentlich ferngezündet. Und dann ist alles explodiert bei mir. Von der Feuerwehr-Dietiker habe ich dort so einen Nomex-Anzug, einen feuerfesten Anzug gehabt, damit falls irgendetwas ankommt, dass mich nicht verwünscht. Aber wir machen noch gerne so Sachen.
Ja, ich weiss, ich habe alles solche Sachen von euch in Erinnerung. Also ihr habt einfach die tolle Kombination von tollen Wortwitz und Figuren, die ihr spielt, zusammen mit den artistischen Sachen, die ihr macht. Also das finde ich, da sind ihr eigentlich in der Szene hier in der Schweiz so ziemlich einzigartig. Ich kenne niemanden, der das so extrem macht. Da gibt es noch Ursus und Nadeschkin, die auch die Kombination haben, auch ein Duo, das sich schon lange kennen, seit Jahrzehnten. Das ist vergleichbar mit euch, aber sie machen nicht so extrem gefährliche Sachen, wenn ihr das zwischendurch macht. Wobei gefährlich, ja, das ist relativ. Ich nehme an, ihr werdet euch ja mal schon ziemlich gut absichern, oder?
Oh, das schon, ja.
Aber nein, ich eben würde nicht.
Sagen, der Christian ist eine Wildsau, muss man sagen. Es ist, also. Er ist wirklich... Ich kann froh sein, hat er mich. Manchmal muss ich ihn bremsen. Also heute jetzt nicht mehr so.
Also,
aber früher war es wirklich gefährlich gewesen.
Also wir können jetzt gerade aus dem Nähkästchen erzählen. Wir haben ja die Show in Zürich jetzt, Circus Labs Helveticus, wo der...
Ich gerade schnell drauf kommen. Ja. Vielleicht müssen wir noch schnell sagen, eben, ihr macht im Moment eine Show, eine eigene Zirkusshow, die heisst Circus Helveticus in der Markthalle in Zürich. Nur damit wir wissen, von was wir reden, sind ihr im Moment, könnt ihr gerade im Moment spielen oder nicht? Weil überall wird alles abgesagt und verschoben.
Wir sind jeden Tag am Bangen. Es ist jeden Tag wieder ein bisschen wie so ein Lottospiel. Das ist das, was mühsam ist. Wir können aber, also die Freude ist, dass wir immer noch spielen.
Eben, ihr seid immer noch
wenig
da.
Leute, aber wenig Leute, weil es halt einfach Corona ist.
Ja.
Und es zieht aber gleich. Also wir merken, dass die Leute Freude haben und es rumverzählen und wieder kommen.
Aber ja, es ist eine grossartige Show. Ich habe ja die Premiere dort gesehen und es ist grossartig und ich wünsche euch volle Säle, aber im Moment ist halt die Zeit da, wo die Leute sehr zurückhaltend sind.
Genau.
Muss dann sicher nicht voraus Tickets kaufen, sondern vielleicht an der Abendkasse jemanden, die mal sagen, okay, jetzt gehen wir doch noch. Aber eben das langt dann nicht, um ganze Hallen zu füllen. Also das nur mal schnell als Vorgabe. Aber du hast ein Beispiel bringen.
Ja, genau.
Weil du so eine Wildsau bist.
Also nein, weil ich eigentlich wollte Peter zurückgeben. Wir haben eine Szene, wo wir einen Skiliftbügel an die Decke aufzeichnet. Das sind irgendwie 8 Meter, oder? Und wir haben eine Artistin gehabt, die das hätte sollen machen. Und die hat sich so dermaßen abgesichert, es war so langweilig gewesen, am Schluss, dass der Peter gesagt hat, fertig, ich mach's so.
Und mich einfach weg.
Genau. Und ohne Sicherung. Also nur zum Sagen, ich bin nicht der Einzige bei uns.
Es sieht fantastisch aus. Und auch das ist nicht nur einfach physisch toll, sondern es ist eben, dort habe ich auch wahnsinnig müssen lachen, weil du lässt dich ja anziehen und sie ziehen dich zu fest tun, sodass man eigentlich nur noch die Beine sieht und du musst dann von oben runterrufen, damit man dich nicht in den Rücken abhält, damit man dich auch sieht. Dann denke ich einmal, okay, dann macht einer so ein Kunststück, dann zieht es ihn noch so weit, dass man ihn nicht mehr sieht. Das ist einfach die Komik, die euch ausmacht und die ich auch wirklich toll gefunden habe immer.
Ja, das macht Spass, das ist lässig. Aber das ist von dem her nicht so wahnsinnig, für mich jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär, weil ich kann mich ja heben. Und bin sicher, also zuerst hat er gewollt, dass ich nur an der Hand aufgezogen werde.
Das wäre...
Ich sitze auf dem...
Eben, das wäre dann schon eher ein bisschen...
Habe ich zuerst wollen.
Genau, wahrscheinlich, aber es wäre dann schon ein bisschen unsicherer.
Es wäre ein bisschen unsicherer, es kann einfach dann, wenn es mir vielleicht irgendwie dann plötzlich schwarz vor den Augen wird, aus irgendeinem Grund, kann natürlich etwas passieren. Und das muss man sagen, wir haben gute Leute rundherum, die wirklich auf die Sicherheit schauen. Und da bin ich auch froh. Das gibt mir natürlich auch. Der Rigger, den wir haben, der ist, strahlt der Sicherheit aus und sagt, hey, mach das lieber nicht. Und dann wird diskutiert. Aber eben nochmal zurück zum Thema. Beim Christian ist das manchmal eben nicht so. Der macht einfach, oder? Der geht einfach und da muss man manchmal ein bisschen bremsen.
Ja, das ist ja gut, dass du dort bist, oder? Ja,
unbedingt.
Du bist ja der Chef.
Ja, unbedingt.
Er macht ja aber, als Figur macht er ja nicht das, was du sagst, aber offenbar macht er das privat durchaus.
Ja, ja, also auch nicht immer, oder? Es gibt so auf der Skipiste in Arosa haben wir mal früher so Animation gemacht auf der Piste. Dann fragt er zum Beispiel bei einem Igloo, kann man reinfahren von oben? Weißt du, wir haben so Animation auf der Piste, dann habe ich gesagt, ja, reinfahren, bin ich geschaut, ob es eine Tür hat. Und ich sagte, ja, man kann auch zur Tür. Ja, man kann, dann habe ich aufgerufen. Dann fährt er ins Iglu rein, aber voll ins Eis rein, weil ich ja gesagt habe.
Oh, ich habe eben gemeint, ist es genug weich, kann ich reinfahren und eine Kaskade machen, oder?
Du hast gedacht, darf man? Und du hast gefunden, ja, man darf.
Man kann. Es ist niemand rein, die Tür ist offen. Also, weißt du, es ist ein Iglu und du kannst da rein. Und dann fährt er voll. Aber das ist so ein Missverständnis, weil er meint wirklich, weil es kommt gar nicht in den Sinn, in eine Wand reinzufahren. Das kommt mir nicht in den Sinn, aber am Christian schon.
Ja, weil es ja eigentlich noch geil wäre. Wenn's, es hätte so einen schönen Effekt, wenn dann so die Skier rausgehen und du spickst dann so die Wand und wenn es aber weich wäre. Und das war wirklich ein dummes Missverständnis gewesen.
Was siehst denn du einmal so, wenn du das davor denkst, einmal, hey, das muss ich versuchen, das ist sicher noch lustig, oder es sieht lustig aus, oder ich schaffe das, oder was sind denn die Motivationen?
Motivation ist das Bild in mir, wo ich dann finde, ah, das könnte noch lustig sein, das ja, muss klar. Ich jetzt probieren.
Das ist das, ja. Was der Künstler hat, ja. Natürlich,
und,
ist klar.
Genau, und das wird dann einfach umgesetzt, manchmal halt einfach, zuerst umgesetzt und dann überlegt. Also wir haben auch so, ich habe noch eine Szene von Arosa, wo ich so in den Gartenhag reinfahre mit dem Ski. Und dann habe ich die Idee gehabt, ich fahre dann rein und dann mache ich einen Jump drüber. Das, man löst mir den Ski, oder? Und ich kann so drüber fliegen. Ja. Das sieht sicher cool aus. Und dummerweise hat es dann einfach hat's die Ski eben nicht gelöst. Dann habe ich den Jump mit der Ski gemacht.
Das und hat dann, sogar noch besser ausgesehen.
Ja, das Problem ist, es hat super ausgesehen. Das Problem ist einfach, dass man dann die Ski hinten, der Hinterteil von der Ski, hat man den Kopf hertatscht. Weil da hat man, Helm hat es damals nicht gegeben. Helm ist für Weicheier. Das ist ja
Komik, oder?
Ja, eben, genau. Ja, und dann nachher hat es mal einen riesen Schnatter hinten gehabt. Das Tolle ist dann nachher gewesen, dass ich Schnee fahren durfte. Bin ich dann aber, hat mich schnell einer auf einer Werkbank verarztet. Und dann bin ich Gudi habe ich dann dürfen, mit dem Schnee im Skigebiet umkesseln. Also, er hat sich extrem gelohnt. Ich bin der Einzige von den Amateuren, die dürfen Schnee fahren auf der Skipiste.
Super. Ja, das sind so die kleinen Goodies, die man dann hat. Oder?
Das braucht es, oder? Ja, für so Action-Nummern.
Ja, klar. Also, ihr habt ja jahrelang Arosa gemacht. Ich glaube, ich habe euch dort auch eine von den ersten Mal, nein, das erste Mal, als ich euch gesehen habe, war in Winterthur im Gaswerk, gewesen, wo ihr eine Nummer gehabt, zusammen mit der Annette Gorti.
Genau, Wurst.
Und Wurst hat das geheißen. Das ist, wann war das?
98, so um das.
Ja, die Dumme. Und dort haben die mir geschrieben, ihr würdet mich einladen. Und dann bin ich dort hier und ich habe euch absolut nicht gekannt. Ich habe Annette Gorti nicht gekannt. Mhm. Und auch sie dort das erste Mal gesehen. Und schon seit Programm habe ich unglaublich lustig und frisch und neu gefunden. Mhm. Und seither kennen wir uns und seither sind ihr dann auch ein paar Mal bei uns in der Sendung, glaube ich, gewesen.
Ja, dreimal gehabt.
Genau, und natürlich im Casino-Theater.
Ja.
Ja.
Das finden wir gut.
Ja, das ist wirklich eigentlich von Anfang an der Fall gewesen, dass wir uns dann nachher weiter gesehen haben und so und auch zum Teil zusammengeschafft haben und so. Aber in Arosa, da sind ihr weh angestellt gewesen, zum durch Arosa durchführen. Also, wie ist das gewesen?
Angefangen hat es eigentlich im 96, wo wir im Shoppingcenter Spreitenbach einen Preis gewonnen haben.
Die berühmten Shoppingcenter, wo man anfängt mit der Karriere. Gell?
Der goldige Skiwürfer.
Ja, genau. Wo man ziemlich Elend in Erinnerung hat. Ja, eigentlich.
Es ist unglaublich. Unsäglich. Aber das hat uns wahnsinnig viel gebracht. Und dann hat uns jemand gesehen von diesen Agenten. Ich weiss nicht, wer es war von Arosa, aber dann sind wir auf Arosa eingeladen worden. Also als Newcomer, das hat es dann noch viel mehr gegeben, als neue haben können kommen. Und dort haben wir mitgemacht, auch wieder einen Preis, die gefrorene Zeltplache. Und ist das gewesen. Und dann sind wir dort dabei gewesen und haben fast gewonnen. Dort ist dann, fast gewonnen, muss ich sagen, es ist
fast gewonnen.
Weil das Publikum hat uns wollen und es hat dann in der Zeitung so einen Aufruhr gegeben, dass der Rolf Schmid gewonnen hat und nicht mehr. Das ist daneben gewesen. Und das war für uns natürlich noch schön gewesen, weil da hat das Volk irgendwie Freude gehabt an uns. Aber in der Jury haben es halt Rolf Schmid, glaube ich, Mühle und Stahl war noch dort. Gewesen.
Ja, der Stahlberger, der hat es noch gegeben, der Stahlberger.
Genau, und das ist aber irgendwie noch schön gewesen. Und dann sind wir in die Sendung reingerutscht, weil wir eben, weil die...
Also in die Sendung hier von Arosa.
Von Arosa Humor Festival, ja genau.
Das ist hat das hier schon Ursus und Nadeschkin moderiert?
Nein, das hat dann, glaube ich, irgendeine Miss Schweiz moderiert gehabt. Und bei uns ist es, glaube ich, Bettina Dieterli oder irgend so jemand gewesen.
Nein, sie war später gewesen.
Ja. Aber es hat keinen Komiker.
Whatever. Wir hören uns an wie drei Rentner, die von früher reden.
Ja,
und nicht mehr genau wissen, welche Namen und ist das dort gewesen und was ist dort überhaupt gewesen und so. Ja. Aber es ist spannend gewesen für euch, also für euch dort eigentlich anzufangen, oder?
Unbedingt.
Weil ihr habt ja, was ihr auch immer gemacht habt, ihr habt auch sehr viele Galas, wenn man das in unserer Branche sendet, gemacht. In unserer Branche sind. Hm? Ist das ein Wort, das es gar nicht gibt? Ja, in unserer Branche sagt Galas, das heisst, das sind Veranstaltungen, die nicht öffentlich sind, in dem Sinn, dass Tickets verkauft werden und dass das publiziert wird mit Plakat und allem, sondern dass es häufig entweder eine Firma oder sonst eine Institution dahinter steht und einen Anlass macht, entweder für Kunden oder für Mitarbeiter, whatever. Und die tun auch Künstler engagieren. Und das hat ja eine Zeit lang, gilt das bei den Künstlern, gilt das jetzt als nicht so wahnsinnig künstlerisch wertvoll. Genau. Weil das Wertvolle ist natürlich eine Bühne, wo die Leute ankommen und selber Tickets kaufen und so. Dabei muss man ja eigentlich bei so Galas, und ich habe ein paar solche auch gemacht früher, muss man sehr viel mehr können, sich an eine Situation anpassen, wo halt nicht so schön präpariert ist wie eine Bühne, sondern man weiß nicht genau, was ist das für ein Publikum, das kommt. Weil es ist nicht das Publikum, das in erster Linie wegen euch kommt, sondern es ist das Publikum, das eingeladen ist. Und man weiß nicht, wie die Verhältnisse dort sind. Und wenn man die ersten solche Auftritte macht, sagen sie ja dann mal, ja, ihr könnt da im WC rein, könnt ihr euch umziehen. Das haben, glaube ich, alle erlebt, die das schon gemacht haben. Und da entwickelt man sehr viel Improvisationsfähigkeit, behaupte ich mal. Ist das bei euch auch so gewesen?
Das war genau das, ja. Das ist aber auch das, was wir zu Arosa dann gemacht haben, zwischen den Leuten. Wir haben viel Animation, nennen wir das auch, haben wir gemacht. Und eigentlich haben wir immer ein bisschen bei unserem Programm sogar durchgehend eigentlich immer versucht, vom Publikum herzukommen. Also auch bei unserem abendfüllenden Programm komme ich auch von den Zuschauern her auf die Bühne. Das haben wir immer gemacht und das haben wir auch bei den Galas dann gemacht. Wir haben immer geschaut, dass wir unsere Sachen so verkaufen können, dass wir dann die besten, möglichsten Umstände haben. Wie eben, dass wir nicht mit irgendwie so einem komischen Ort mitspielen, sondern dass wir eine Bühne, wenn wir keine haben, dann können wir halt eine erfinden. Das heisst, ich nehme dann alle Leute raus und tun von außen spielen. Wir haben so disloziert irgendwie in einen Stall dann, kurzfristig. Und das ist irgendwie unlässig gewesen. Das haben wir wirklich viel gemacht, so Sachen.
Ja, oder wir haben auf einer Bar oben, weil es keine Bühne gehabt, haben wir einfach auf einer Bar-Taken oben gespielt. Dann ist das unsere Bühne gewesen. Das ist auch sehr lustig rausgekommen.
Ja, also ist so ein, ich habe ja eine ähnliche Anfänge gehabt mit Harolds Top Service, oder? Der dort mal in den 80er Jahren berühmte Kellnertrupp, also berühmt nicht im Sinn von öffentlich berühmt, sondern bei Veranstalter berühmt, indem wir einfach serviert haben, neume improvisiert. Wir sind einfach angestellt worden als komisches Servierpersonal nebst dem Echten. Und das war eine Zeit gewesen, wo ich glaube, ich habe am meisten gelernt dort. Ich habe am meisten Improvisation dort gelernt. Übrigens, der Mike Müller hat dort auch ein Zeit dann noch geschafft. Ein bisschen später als ich, weil irgendwann ist das bei mir nicht mehr gegangen, weil man mich dann kennt hat vom Fernsehen. Und dann ist natürlich klar gewesen, dass die Leute dann niemandem mehr abnehmen, dass er noch ein Kellner ist in der Freizeit, oder? Wenn er noch im Fernsehen schafft. Und übrigens auch das Duo Fischbach ist entstanden bei dieser Truppe. Also, das ist eigentlich Learning by Doing und vor allem lernen, improvisieren.
Genau, das kann man jetzt, wie du sagst, stimmt tatsächlich, man kann es nicht mehr machen. Jetzt haben die Leute immer, also ich schnurre sie am Tod, aber sie wollen immer Selfie machen.
Genau,
das ist irgendwie, nein, also für das kann ich nicht gehen. Ich will dann Leute unterhalten und dann
ich kann es nicht mehr machen, weil wirklich, ich gehe aus als Bruno und dort nur noch Selfies machen. Das ist klar, praktisch keine Chance mehr.
Ich meine, eure Figuren kennt man jetzt so gut. Also die Leute wissen ja auch, wie es wird ablaufen. Das ist, ich meine, der Running-Gag ist so unglaublich toll. Die Leute warten ja auf das, oder? Dass du, Peter, im Befehl bist als Herr Hitzig, oder? Und der Bruno!
genau. Kann ich helfen?
Ja, grinst ins Publikum und macht eigentlich nichts. Und das ist, die Leute kennen das und das sind wie Comics-Figuren eigentlich, oder? Wo man weiss, wer die sind, was sie machen. Aber trotzdem machen da eben mit denen immer wieder mehr und neues Zeug.
Genau.
Das ist die Herausforderung, die wir uns angegeben haben. Irgendwann haben wir gefunden, am Anfang haben wir gedacht, hat sich jetzt erledigt mit denen. Und dann haben wir aber nie aufgegeben und haben gesagt, okay, wir können anfangen Wortspiele machen, wir haben die Bewegungsnummer, die wir können reinbringen. Es geht irgendwie lustigerweise immer so ein bisschen weiter. Also, man darf einfach nicht aufhören, weiter zu denken und die Grenzen zu verschieben. Und manchmal auch die Figuren, wo du am Anfang sagst, hey, sie dürfen nur das machen. Man tut ja manchmal seine eigenen Figuren einschränken. Plötzlich merkst du auch, nein. Gang weiter. Ja. Der Bruno darf mal ausrasten. Es ist, der Hitzig darf mal zusammengehen. Es ist dort auch mehr Leben in die Figuren zu kriegen. Und das ist eigentlich noch spannend, dass das jetzt mit dem Alter immer weitergeht.
Das sind, ähnlich machen die das Doropax.
Ja.
Oder die kennt man auch schon seit Jahren und man weiss auch, was für Figuren dort immer wieder auftauchen. Also bei ihnen kommt noch dazu, dass sie zwei Brüder sind und der eine ist der Dümmer als der andere der Gescheiter und will eigentlich auch immer der Gescheiter sein. Und dann kommt natürlich immer der Mönch. Ich bin ein Mönch. Und da warten die Leute ja auch drauf. Obwohl man es schon kennt und weiss, wie das tönt, aber man verreckt nachher schier, wenn sie es wieder machen. Das sind allerdings nur so kleine Teile. Ein grosser anderer Teil, der muss geplant werden und muss geschrieben werden und muss, ich meine jetzt nicht nur jetzt bei dieser Show, die ihr jetzt macht, beim Circus Helvetikus, sondern auch bei euren Bühnenprogrammen, bei den ganz normalen Bühnenprogrammen. Wie arbeitet ihr dort eigentlich mit dem Zusammenschreiben oder Konzipieren oder eine andere Frage, wer macht dort Regie?
Beide. Also ist eigentlich...
Wir haben keinen Regisseur.
Nein, wir haben ganz schlechte Erfahrungen gemacht mit Regie. An einem gewissen Punkt haben wir dann gesagt, jetzt machen wir einfach alles selber. Und eigentlich am Schluss ist Regie das Publikum. Also wir haben Ideen, wir schreiben die Sachen auf und spielen. Und dann erst dort merken wir eigentlich, wie was funktioniert. Gewisse Sachen kannst du einfach so rund, die stimmen. Oder du kannst schreiben und es funktioniert. Und bei uns ist noch vieles halt so in der Luft und dann dort müssen wir es setzen und dort müssen wir es setzen und das muss wieder raus, das ist zu lang und so. Und das entsteht vom Publikum.
Gut, das ist aber dann, da kann man sagen, es gibt ja viele Theaterproduktionen, die mit dem Publikum wachsen oder sich verbessern und so. Aber es gibt irgendwo ja einen Anfang, den man selber machen muss und nachher muss man proben ohne Publikum.
Ja.
Das ist und natürlich hat man eine gewisse Erfahrung und weiss in etwa, das wird ankommen oder nicht, aber trotzdem, es ist etwas anderes. Das Timing ist es anders. Mhm. Mit euren Figuren könnt ihr das natürlich auch aushebeln, oder? Je nachdem, wie das Publikum reagiert, könnt ihr das Timing dann auch mitbestimmen. Das ist ein bisschen etwas anderes als ein Theaterstück, wo dann Dialog mit Unterbrechungen und mit Rhythmus und mit Abwechseln funktioniert. Und das haben die nicht und das sind dann natürlich auch im Vorteil.
Ja, das ist super. Manchmal denke ich schon, wäre es gut, oder? In der Vorbereitung, wenn man das Auge von außen hätte. Wir sind auch nicht so, wir sind nicht unbedingt am Proben und üben dann, sondern wir schreiben es und dann machen wir es einfach. Ich mache den Text zusammen, das macht der Christian und ich und schreiben es auf und dann sagen wir, jetzt probieren wir das und dann gehen wir richtig, also der Text ist ziemlich genau, aber es geht eigentlich alles ein bisschen im Kopf und dann auf der Bühne probieren wir es und machen wir es. Gibt es manchmal schon ein bisschen Stellproben, gibt es schon, aber es ist eigentlich immer direkt go for it und dann kommt das, dann spürt man das und eigentlich wäre es noch gut, eigentlich tun wir es wie an einem Regisseur zeigen, am Publikum. Und dann tun wir es analysieren und merken dann, wo die Fehler sind und so weiter.
Ja, das ist, für uns ist die Dreiabphase enorm wichtig eigentlich, dass man wirklich vom Publikum. Und es ist lustig, eigentlich, wenn wir schreiben, schreiben wir viel für die Hitzig. Und ich spiele dann auch die Hitzig, was ihn extrem aufregt, wenn ich dann einmal seinen Text schreibe. Ich kann eben eigentlich besser, aber es muss also unter uns bleiben.
Also ihr tönt dann
beim wirklich, wir spielen beide Figuren.
Ihr beide Figuren.
Genau.
Aha, okay.
Und
das hätte ich eigentlich gerne mal gefilmt gesehen.
Ja, das ist eine Verteidigung. Also vor allem, wenn Leute uns zuschauen, dann krölt sich manchmal einen ab, weil er regt sich dann wieder auf, dass ich wieder voll in Fahrt komme und sage, weißt du, der Text muss da und da so ein bisschen anders, da muss man schnell auf den Punkt und da kommt man was soll und jetzt hören wir auf.
Ihr habt keinen Regisseur, der verzweifeln.
Er würde verzweifeln, ja.
Also wir arbeiten zum Teil schon, jetzt zum Beispiel bei dem Circus Labs Helvetikus haben wir auch jemanden eingeladen, ist zwar nicht ein Regisseur angestellt gewesen, aber ich habe einen Freund von mir gefragt und komme schauen, der Günther Baldauf, und der ist dann schauen und der hat dann super gute Event gegeben. Und das habe ich auch, nehme ich extrem gerne von aussen, also Kritik von aussen.
Der Günther ist sich das natürlich auch gewöhnt. Der macht ja die Regie bei der Stille Kracht im Casinotheater. Der weiss, mit unterschiedlichen Komikern und mit Situationen umzugehen. Ich bin sonst eigentlich strenger Befürworter für eine Regie. Ja, und ich empfehle es auch sehr vielen Künstlerinnen und Künstlern, wenn sie mich fragen, sagen, du, wenn du etwas planst, nimm eine Regie und zwar nicht einfach irgendeinen guten Bekannten oder einen Freund oder den Schwager oder irgendwie so, sondern einen, der das ein bisschen kennt und wo eben auch die notwendige Stärke hat und Kill Your Darlings macht, wenn er dann manchmal sagt, los mal, du findest das immer noch gut, aber geh das raus, weil etwas anderes wird dann durch das stärker oder whatever. Aber ich sehe schon bei euch, wäre das wahrscheinlich nicht der richtige Tipp.
Also wir sind es immer wieder am Legen. Jetzt auch, wo wir mit dem Günther wieder geschafft haben, haben wir gefunden, ja, das ist eigentlich schon noch cool. Das, also vor allem, wir haben einen Wahnsinnsdruck gehabt bei dieser Produktion, die sehr teure Produktion war. Und wir haben uns
wo nicht nur ihr spielt, sondern genau. Viele andere auch. Das
und
ist ein grosser Unterschied.
Wir hatten ja die Regieaufgabe haben wir gehabt. Und das heisst, wir haben in erster Linie für das Ganze geschafft und unsere Nummern haben wir eigentlich wie so ein bisschen links liegen lassen. Die haben wir dann so schnell am freien Tag. Wir haben schon Ideen gehabt und so, aber so auf der Bühne ist ja dann alles nochmal anders und haben wirklich am freien Tag haben wir dann unsere Nummern noch versucht zu schleifen. Und wir haben schon gewusst, irgendwie bringen wir denn das her. Aber und wir haben auch gewusst, an der Premiere werden wir noch nicht so weit sein. Das ist natürlich, ja.
Das hat sich schon richtig verändert. Oder? Ich habe gemerkt, am Anfang habe ich noch ein bisschen geschwommen, weil wir zu wenig daran gearbeitet haben. Dann habe ich viele Wiederholungen drin gehabt, die ich jetzt rausnehmen konnte. Und das ist, aber wir sind eigentlich sehr viel daran gewöhnt, uns selbst von außen zu beobachten, weil wir
es die Regie auch, es hat auch an der Premiere etwa 5 Schlüsse gegeben. Das Publikum wollte etwa 5-mal aufstehen und irgendwie dann ist wieder abgehockt, ist aber nochmal weitergegangen. Ich habe gedacht, irgendwann müssen sie glaub mal etwa 4 Schlüsse streichen, damit sie dann einen richtigen Schluss haben. Also, aber das ist natürlich Premiere.
Nein, es hat sich noch nicht verbessert. Es ist so blöd, weil wir irgendwie noch gewisse Sachen müssen machen. So,
wegen Sponsoren.
Ja, und wegen Videos machen, damit es noch irgendwie, weil das Publikum momentan nicht so zahlreich kommt. Halt eben. Und es sind Sachen, die man eigentlich am liebsten draussen haben würde. Man muss es drinnen behalten. Und das ist genau so die Schlüsse. Aber ich glaube, da muss man jetzt halt einfach durch.
Ja gut, ihr habt ja aber auch schon sehr viel müssen mit anderen zusammenarbeiten oder sind in einem Rahmen von etwas Grösserem noch. Ihr seid ja beim Zirkus Knie als Komiker. Mag ich mich noch gut erinnern. Ich glaube, ich habe dort so etwas wie ein bisschen Regie mal gemacht.
Ja.
Aber einfach, weil ich mich gefragt habe, weil ich das dort schon mal gemacht habe. Weil ich schaue, ist aber nicht eine Regie im eigentlichen Sinn gewesen, sondern einfach einer, der von außen ein bisschen schaut und ein paar Sachen sagt. Ich erinnere mich noch, ihr habt ja einen Bagger, habt ihr ja dort drin gehabt, gell? Und habt den behandelt wie ein Tier.
Ein Elefant.
Wie ein Elefant, genau. Ist aber ein Bagger gewesen. Auch das wieder eine tolle Idee und neu gewesen im Zirkus. Das hat noch niemand so in dem Sinn gemacht gehabt. Und dort habt ihr aber auch müssen euch ja ein bisschen an einer grösseren Struktur ein bisschen nicht gerade biegen, aber dort muss man ja ein gewisses ein Timing muss man haben. Auch in der Vorbereitung, im Wechsel von den Nummern, weil viele andere Artisten auftreten mit Tiernummern und so. Wie war das für euch dann gewesen als Erfahrung?
Ja, also eine wunderbare Erfahrung. Ich kann mich noch erinnern, muss ich gerade noch zurückgehen. Mir hat es extrem gut da, bist du geschaut. Da haben wir natürlich auch abgesichert. Darum haben wir auch dich gefragt und wir haben noch ein paar andere gefragt, die einem dann noch ein bisschen helfen und sagen.
Habe ich eigentlich mal Geld bekommen für das? Ich jetzt gerade in den Sinn.
Wir können jetzt gratis reden. Normalerweise haben wir Wahnsinnsgage.
Abmach um 25.000 Stutz, aber das ist eigentlich noch nie hier. Nein, ich habe das natürlich auch gern gemacht. Vor allem auch, weil ich mit dem Zirkus Knie verbunden bin und auch befreundet bin mit. Und dann kennt man auch schon ein paar Sachen und kann ihn unterstützen. Aber ja, ich habe dich unterbrochen.
Ich wollte loben. Das ist das,
du hast loben. Kommst,
ja,
das kannst du jetzt ruhig nochmal sagen.
Nein, jetzt ist
du. 20.000 über, da kommst du das Lob über. Was ich super gefunden habe, ist einfach, dass gerade bei dir jetzt zum Beispiel ist es natürlich lässig, wenn ein super Profi dann einem ein Lob gibt. Du hast uns motiviert. Und ich glaube, das ist irgendwie der wichtigste Motor überhaupt, finde ich, in diesem Beruf, ist die Freude. Lust. Und wenn die gestärkt wird bei den Sachen, die gut sind, oder, dann gibt es Sicherheit. Und
entweder von einem Kollegen, von einem Regisseur oder natürlich in eurem Fall vor allem vom Publikum.
Genau. Aber eben, natürlich brauchen wir eben auch das Auge von außen und schätzen das natürlich sehr. Im Zirkus war es super gewesen. Der Freddy hat uns extrem viel Spielraum gelassen. Ich finde, der hat
Freddy uns, Knie.
Freddy Knie hat nicht irgendwie uns eingegangen, der hat uns gelassen. Ja, probiert doch, ja, macht mal. Und dann ich glaube, Freddy ist es wichtig, wenn er hört, dass das Publikum lacht und Freude hat, ist der zufrieden. Ja. Und dort haben wir diese Chance so genutzt.
Das ist der wichtigste Grund für ihn eigentlich. Ja. Und das ist eigentlich auch der wichtigste Grund für jeden, vor allem privaten Entertainer oder für, sagen wir mal, für ein privates Entertainment-Unternehmen wichtig ist. Das Tolle dort ist, dass man hinkommt und niemand sagt, es gibt ja grosse Institutionen, wo man jetzt den Namen nicht sagt, wo man hinkommt und einen Vorschlag macht und dann sagt sie, das funktioniert nicht, das haben wir noch nie gehabt oder das haben wir schon mal gehabt und es hat nicht funktioniert. Ja. Oder, sondern dort sagt man, aha, okay, probieren wir es mal.
Genau.
Und zwar mit allen möglichen Mitteln, die einem dort zur Verfügung stehen in dem Zirkus, nämlich mit Seilzügen und mit allem Möglichen kann man das mal probieren und nachher wird es nachher entschieden miteinander.
Genau.
Das ist so eine Offenheit, wo natürlich, und das muss man auch sagen, fast nur geht in so einem Unternehmen, wo natürlich immer noch ein Familienunternehmen ist. Ja. Oder?
Ja. Das ist, desto grösser ein Betrieb wird, desto schwieriger wird es eingeschränkt. Wir sind uns aber einfach gewöhnt, jetzt durch das, dass wir sehr viel für Firmen arbeiten, dass wir dann lieber sagen, du, wenn er das nicht wollt von uns, dann nehmt doch jemand anderes. Lasst uns das machen. Wir sind manchmal fast ein bisschen arrogant, dass wir einfach sagen, wir machen es so mit unserem Weg und sonst nehmen wir doch jemand anderes. Das kann jemand besser machen, wenn ich das so wende. Wir machen es in unserem Stil und das machen wir auch eigentlich, das haben wir im Zirkus Knie dürfen machen, überall dort, wo wir unser Zeug einfach durchziehen und machen und auch dann aus Fehlern lernen. Manchmal geht es dann nicht gut, dann funktioniert es. Und sobald man eben eingeschränkt wird und das geht nicht und die Regeln, eigentlich haben wir das auch gerade zu unserem Motto genommen nach der Schule, alle Regeln vergessen. Regeln gibt es nicht. Eben, wie auch die Regeln, eine Regie braucht es. Nein, wir machen es, wie wir es wollen, Punkt. Und das hat sich eigentlich bestätigt. Obwohl, wir sind immer noch, wie du siehst, unsicher. Manchmal denken wir immer noch, es wäre dann doch noch gut, mal ein Regisseur. Da sind wir immer noch am Denken.
Ja, das heisst ja nicht, wenn man so vorgeht, dass man sagt, keine andere Meinung ist möglich oder keine andere Ansicht ist möglich und wir haben immer recht. Du gehst mit Selbstbewusstsein von dem aus, was du auch schon erfahren hast. Aber wenn du offen bist und sagst, man hört immer noch auf Leute, vor allem auf Leute, die etwas verstehen vom Ganzen, und sagen, du, hört mal, lönt doch das weg oder macht doch das mal so. Wenn man die Offenheit noch bewahrt, dann nachher ist eigentlich die Gefahr nicht da,
genau,
dass man dann mal verknöchert und nur ganz gleich macht. Oder?
Ja, genau. Ja. Ja, und ist aber auch beim Publikum als Regisseur ist es eben auch so, dass du dann auch von Amateuren die Meinung hörst. Aber du tust sie natürlich als Amateur einschätzen. Aber sie ist eben gleich wichtig. Es ist noch gut.
Ja, Amateur, du meinst das Publikum? Ja,
das Publikum, ja, aber Amateure.
Die müssen ja selber nichts machen. Die sind nicht einmal Amateur, sondern sind einfach Konsumenten. Mhm. Aber das ist das Wichtigste, was es gibt. Ich denke, weil das sind die, die kommen, das sind die, die lachen, das sind die, die einem supporten, auch nachher weiter. Das ist klar. Jetzt in dieser Zeit, in dieser ganzen Corona-Zeit, sind ihr ja auch Untertreter gekommen von dieser ganzen Corona-Welle, wie alle anderen Künstlerinnen und Künstler auch. Und ihr habt ja dort dann noch etwas Besonderes gemacht. Ihr habt dann, glaube ich, mal ein Autokino.
Genau,
Drive-In-Show gemacht. Genau, wie ist das, wenn man auf der Bühne steht und es glotzt einem noch Skiwerfer an von Autos?
Es ist brutal. Also, wir haben gedacht, da müssen wir jetzt einfach touren. Und wir haben dann so ein bisschen gesagt, ja, wir können leicht hübeln und mit den Scheibenwischern
ein bisschen Stimmung machen. Wenn man sich das vorstellt im Vornherein, gell? Und nachher, wenn man dort steht, denkt man, Scheiße,
das ist
Stimmung.
Genau. Wir haben einfach dort gefunden, wir müssen irgendetwas machen. Wir müssen ein Zeichen setzen, weil alles ist so tot. Und das Lustige ist, eigentlich ist es entstanden, wir haben illegalerweise bei uns daheim ein Autokino gemacht. während dieser Krise.
Illegal gewesen?
Ja, man hat sich kaum treffen und wo dann die Helikopter oben durchgeflogen sind, haben wir schon gedacht, also ist ja eine Zeit lang, oder? Und wir haben gefunden, man hätte sich ja nicht dürfen treffen. Und dann
haben wir gefunden, die Leute sind ja im Auto rein gewesen.
Eben genau. Ja. Dann haben wir gefunden, das ist ja eigentlich legal. Das ist ja, jeder ist für sich. Und dann hat es eine Familie dort gehabt, die haben einen riesen Parkplatz und die haben dann gefunden, das ist ja eigentlich eine coole Idee, wollen da nicht etwas machen? Ich bin in einem Kulturhaus ja noch tätig, also habe ich begründet in die Ethik, Gleis 21. Und da haben wir gefunden, ja, wenn wir das machen, dann machen wir aber nicht Kino, Autokino, dann machen wir Eine Bühne, also quasi eine Drive-in-Bühne. Und das war dann noch ein riesen Thema, weil man hätte dann eben nicht dürfen. Und dann haben wir herausgefunden, dass an einem anderen Ort jemand schon so etwas, also ein Kino macht, wo die Leute kommen. Dann ist eine Mediengeschichte geworden, Politik ist drin, dann ist das ein riesen Thema gewesen. Und das war noch spannend gewesen, das alles mitzubekommen. Wenn man über Medien, über Politik alles erreichen, aber wir haben dann plötzlich haben wir dann dürfen die Bühne machen. Und dann ist dann...
Ja, das hat ja dann nicht nur denen gefallen, die da in dem Auto reingehockt sind, auch wenn man es nicht gehört hat, stimmungsmässig, aber denen hat es ja sicher gefallen, sondern es hat auch denen Künstlerinnen und Künstler gefallen, die ihr dort eingeladen habt und mitgemacht habt, oder? Ja. Die haben endlich wieder mal können neu mehr spielen.
Das Hauptsache, sie, ja.
Man kann spielen. Und ist nicht irgendwie daheim verbarrikadiert und sieht, wie alles wegschwimmt, was man schon je gemacht hat oder was man will machen.
Ja, cool ist jetzt, und Slam-Poeten sind super gut angekommen, die machen ihre Texte, und dann ist es eigentlich zum Teil sogar wurscht gewesen, wie das Publikum reagiert, die machen ihre Texte.
Und ja, die sind dort schmerzfrei, das ist klar. Ja.
Und die haben das gemacht, ich bin in einem Auto hineingehockt, sogar in einem Lastwagen hinein, wir haben sogar noch grosse Lastwagen auftrieben vor einer Firma, wo wir dann hinten dran so wie Logenplätze gemacht haben, da bin ich so in einem Lastwagen hineingehockt, und es ist so cool. Zuschauen, als Konsument, ist das also wirklich lässig. Du kannst nämlich zwischendurch noch Kommentare geben. Du kannst schwätzen, du kannst eigentlich miteinander diskutieren, weil das gehört niemand. Du kannst drin in dem konsumieren wie im Radio, oder? Und dann,
ist dann die Verstärkung gewesen?
Ja, das ist alles über Radio.
Es ist nicht über Lautsprecher gewesen, es ist alles über
Radio. Lautsprecher zur Sicherheit draussen gehabt für die draussen gestanden sind, für die irgendwie eingewiesen haben, die haben das auch gehört. Aber
du hast selber nicht einmal das Echo gehabt, dass du dich laut gehört hättest und denkst, es ist einfach...
Du spielst einfach so leer auf einen Parkplatz raus und weisst dann auch ein bisschen, die im Auto werden jetzt wahrscheinlich schwätzen und gefällt es ihnen, weisst du es nicht, du machst da so Fantasie, du darfst eigentlich die Fantasie darfst du nicht zulassen. Du brauchst ein unglaublich gutes Selbstwertgefühl in dem Moment, wenn du auf der Bühne stehst, musst du auch sagen, es ist alles lustig, was ich mache, es ist alles gut, jetzt gang weiter, Peter, kein Thema. Weil es ist wirklich, es gibt kein Echo, nicht. Das ist wahnsinnig schwierig, finde ich jetzt.
Das Echo war ja, dass eigentlich, wenn du eine gute Pointe gebracht hast, haben einfach alle gehübelt. Okay, das war gut und weiter.
Das ist ziemlich aggressiv, oder? So ein Hupen kann aggressiv sein und das kannst du natürlich total falsch auffassen, eigentlich.
Aber
das
es kann auch heissen, hey, hau ab.
Ja, natürlich. Ja, natürlich, weisst du es irgendwie nicht. Aber eben, als Konsument muss ich sagen, die ganze Slam-Poet, die ich da hatte, Lara Stoll, wer ist
der Kaiser? Kaiser.
Die sind all da, sie sind so gut.
Es ist natürlich perfekt, oder? Sie haben ihre geilen Texte, sie stehen auf der Bühne nur, sie müssen nicht gross, ich meine, wenn sie als Slammer auf die Bühne kommen, so einfach, wie wenn sie noch irgendwo sonst würden laufen, genau. Oder? Wenn sie aufs WC gehen, eigentlich mit der gleichen Körperhaltung. Irgendwie Und dort ist es dann einfach das Wichtige, wie der Text ist und wie der Text performt wird. Ja. Ja, das ist eigentlich perfekt für das. Das sind alle, wo dann, alle die Slammer kommen dann manchmal ein bisschen auf die Welt, wenn sie neu in einer Show ein bisschen mehr mitmachen, als nur auf der Bühne stehen und reden, sondern dass es dann mal darum geht, zu schauen, wie kommt jemand auf die Bühne, wie sitzt man nachher dort, oder wenn es ein bisschen um Inszenierung geht. Aber wie gesagt, das brauchen sie ja nicht im täglichen Slammer-Leben.
Genau.
Ja. Ihr habt ja die Nummern, die wir vorher schon darüber geredet haben, da die berühmte Laufbandnummer zu der Musik, ist das an der schönen blauen Donau, oder wie ist das?
Das ist Lightning and Thunder, ist das Blitz und Donner vom Strauss.
Wie, sag das nochmal?
Auf der CD hat es geheißen Lightning and Thunder.
Ah, Lightning and Thunder. Blitz und Donner. Das ist die Melodie, wo noch dazu gerannt und tanzen sind. So. Und das haben wir ja einmal gemacht, was mich leider reut, dass ich nicht dabei war mit einem Live-Orchester oder zumindest
so lässig
in Winterthur mit dem Musikkollegium. Und dann ist es gerade noch Winterthur und ich konnte dort nicht dabei sein, weil ich einen anderen Termin hatte. Und das, dort haben alle geschwärmt davon. Also das Live-Orchester hat gespielt, während ihr die Nummer auf den beiden Laufbändern gemacht habt.
Das ist ein unglaublicher Moment. Ich habe es fast nicht geglaubt. Der Christian ist super in Technik und wir haben ja die Musik, die wir so ganz kleine Schnitze zusammenschneiden. So ein paar, und dann gibt das dann unsere Nummer, damit die genau 3 Minuten oder 4 Minuten wird, damit es genau das richtige Tempo hat. Und
also das Orchester hat die auch müssen spielen.
Wir haben zwei verschiedene Weißt du, wir haben nicht, weil eins ist ja nicht gut gewesen für uns. Wir haben dann, das ist, dann gibt es keinen richtigen Schluss und dann muss es eine andere Stimmung haben. Dann haben wir irgendeine andere Partitur genommen und angetan und zusammengeschnitten. Und die haben das geübt und gemacht. Also, und mehrere Nummern haben wir da gemacht. Und das ist für mich, ist das irgendwie, ich habe es fast nicht geglaubt. Ich komme irgendwann um 9 Uhr morgens, dann die Proben an, im Musikkollegium. Und dann sind wir dort reingelaufen. Da sind 42 Leute, sind es etwa gewesen.
Ja, 40 Leute, ja.
Spielt das? Ich habe noch Tränen in den Augen gehabt. Das hat mich so berührt. Die haben unsere Schnitzel jetzt zusammen gemacht und das klingt genau gleich.
Und es ist nicht ein 0815-Orchester, sondern es ist recht ein bekanntes, ja, klassisches Orchester, das einen recht grossen Namen hat. Ich kenne es ein bisschen, ich habe ja mit denen auch mal geschafft, mal irgendwie eine Tournee, eine kleine gemacht als Freddy Hinz mit ihnen und dann vor allem eine mit Fabienne Hadorn. Ich als Debbie Mötteli und sie als Gottenkind von der Debbie Mötteli. Und es war aber ein klassisches Konzert gewesen. Und wir haben mit dem Orchester einen grossen Ort gespielt in der Schweiz, unter anderem im KKL, ausverkauft, grossen Saal. Und Fabienne und ich dann mal so blöd da dort drin, das ganze Orchester hat müssen anfangen zu lachen und ist auseinandergefallen beim Spielen und das Publikum hat auch gelacht. Und das kann man nicht mit vielen klassischen Orchestern machen, behaupte ich jetzt mal. Es sind coole Leute, die das machen.
Mega, ja. Sehr. Mir hat es eigentlich schon gelangt, nur um 9 Uhr morgens dort zu spielen. Ich hätte eigentlich aufhören können. Ich dachte, ja, das ist super. Das ist so ein lässiges Erlebnis gewesen, von mir könnte man aufhören. Das Problem ist, gerade Corona gsi und wir hatten eigentlich ganz Haufen Vorstellungen gehabt und eigentlich haben wir nur die eine.
Ja, so am Erlebnisgarten, ZKB-Erlebnisgarten, hätten wir das gemacht mit ihnen, zusammen mit Martin auch. Ja, es ist also, was noch krass gsi ist, wir sind dort, wie der Peter sagt, wir haben unsere CD im Kopf gehabt, wie es tönt, und es ist 1:1 gsi. Und du bist einfach nur weggeblasen, wenn du das, das gibt's ja gar nicht. Das tönt wie von der CD. Und das ist wirklich, extrem
ein Erlebnis. Kann man es nicht nochmal wiederholen?
Es wird ja, wir haben schon einen Vertrag. Es gibt im nächsten Jahr, wird es gemacht.
Ich habe es gar nicht gewusst, dass es wirklich stattfindet. Ich dachte, wir spielen also einfach
nur. Wir haben einen Vertrag unterschrieben über den
Nein, und jetzt habe ich so eine einmalige Performance, finde ich, das wäre jetzt schade, wenn die nur einmal.
Ja, das haben wir auch gedacht.
Dass sie einmalig ist, aber nicht nur einmal gespielt wird.
Ja, das ist uns natürlich auch immer im Kopf. Und das ist halt. Die Frage ist halt eben, kann man es wiederholen? Das ist irgendeine Geldfrage, oder? Das ist immer das grosse Thema, weil es sind wirklich, es ist eine grosse Kiste. Mhm. Ich würde mich mega freuen, wenn wir es wieder machen könnten.
Ja, und ich würde es dann dort nicht verpassen. Ja. Hoffentlich, ja. Jetzt du noch Zukunftsaussichten kurz. Man weiß nicht genau, wie sich alles noch wird entwickeln jetzt mit Corona. Das Aktuellste, wo wir jetzt gerade drin sind, ist eben der Circus Helvetikus.
Circus Lapsus Helvetikus.
Circus Lapsus Helvetikus in der Markhalle da in Zürich. Ja. Bis wann planen ihr das noch zu spielen?
Also bis zum 2. Januar ist, und es ist jeden Tag ein Lottospiel, wenn wir dann weiter können spielen. Aber bis zum 2. Januar ist das. Und wir haben jetzt schon mit dem Darkhof Solfrank vom Markhalle diskutiert, dass wir es wiederholen werden. Das ist für uns natürlich, wäre das genial, weil es ist auch etwas, wieder ein Projekt, wo viele Leute dabei sind, wo wirklich sehr Spass macht und wo auch wahnsinnig gute Musik drin ist. Also Musik ist immer eine zentrale Rolle bei uns. Eigentlich ist es gemein, wir klauen da. Es ist eigentlich richtig, dass man das Visa zahlt. Wenn man so gute Musik hat, dann ist das ein grosser Teil. Jetzt haben wir eine Liveband, die wirklich Hammer ist, Volksmusik. Und die,
du bist eigentlich auch noch ein bisschen eine ziemlich schräge Folklore-Show.
Genau.
Ja. Übrigens müssten wir jetzt ja wirklich nochmal auch die anderen Artisten dort und Artistinnen erwähnen, die dort mitmachen. Also ich habe dort eine von den schönsten Seilluftnummern gesehen ever. Sag du den Namen von diesen beiden, die ich selbstverständlich wieder nicht mehr weiss.
Nathalie und Joachim sind das. Die haben auch ein Youngstage-Festival, haben die sogar mal gewonnen mit dieser wahnsinnig schönen Nummer. Das ist so eine Zeitlupe auf einem Seil. Das ist wahnsinnig schön. Ja.
So ein bisschen ähnlich wie früher Sam und Sandra ihren Vertical Tango an einem Pole gemacht haben. Und das ist mir auch aufgefallen, dass das eben sehr viele junge Artistinnen und Artisten sind, die einen neuen Approach haben zu der Zirkusästhetik.
Genau.
Es ist noch, bei denen ist es extrem wichtig, also gerade all die Jungen, die wir haben, dass es wirklich auch eine Zusammenarbeit ist. Also sie haben, was ganz lustig ist, sie haben auch nicht wollen, einzeln applaudiert werden, sondern als Gruppe. Also die denken wirklich schon komplett anders und die sind alle frei, offen, ihre Nummern zu ändern und auch mit anderer Musik zu machen und irgendwo im Teil vom Programm auch noch mitzumachen. Das wäre früher noch undenkbar gewesen. Da hat man einfach die Nummer gehabt, die wird 1-2 so gespielt. Und das ist bei den Jungen total anders.
Also ich bin sowieso ein grosser Befürworter von Ensemble-Applaus und nicht Einzelapplaus. Ja. Ich hasse es eigentlich auch bei Theatersituationen, dass dann das Publikum immer noch ihre jeweiligen Vorlieben, der eine, der dann am lautesten und am meisten dort drauf ist oder der grössten Namen hat, der kommt den grössten Applaus über. Und ich finde es immer toll. Es ist immer, solche Shows und solche Theaterstücke sind immer eine Ensembleleistung. Und darum Ensemble führen kommen, applaudieren, hinterher nochmal kommen, so viel wie möglich, so viel das Publikum auch noch mag klatschen, aber nicht so ein Einzelabrieb und so Einzelpräsentation.
Genau, das ist auch aus dem Sinn. Wir haben eigentlich die ganze Aufgabe jetzt da wieder mal angehalten, wo wir überkommen, haben wir gesagt, wir wollen keine einfache Varieté-Show machen. Aber das heisst, wir moderieren dann dazwischen und dann Nummern und moderieren wieder. Wir haben wollen. Das war uns mega wichtig.
Das Bühnenbild ist nicht einfach und ist auch nicht 0815. Ich meine, alles sind alles Palette.
Genau, also die 850
Palette, Euro. Genau. Und bei einem ganzen Palettstapel fährt da der Christian noch mit Ski runter, wo ich zuerst gemeint habe, ich sehe nicht recht. Und wirklich in echt mit den Skifahrsten dort runter, oder?
Ja, muss man auch ein bisschen etwas bieten im Publikum. Ja. Oder? Also vor allem auch sich selber muss man ein bisschen etwas leihen. Also irgendwie,
du hast wahrscheinlich von Anfang an gehofft, dass der Peter dir nicht sagt, du komm, das ist zu gefährlich, ich muss dich jetzt wieder ein bisschen zurückhalten.
Nein, mittlerweile weiss ja der Peter, dass das Peanuts ist für mich. Ja, das ist,
wahrscheinlich schupft er dich noch.
Ja, das mache ich. Schupft mir wirklich.
Ja, eben, ja. Ja, stimmt ja, du schupfst ja tatsächlich noch. Also jedenfalls, was sollen wir da von dieser Show erzählen? Geht die Show schauen. Wirklich Circus Lapsus Helvetikus in der Markthallen in Zürich und noch bis mindestens Ende Jahr.
2. Januar,
okay. Du, danke, dass ihr da hingekommen seid. Ihr habt mich wieder gerettet. Ich habe wieder mal einen Podcast gemacht. Ich werde immer wieder angefickt. Ich mache das Zelt, ich sehe ein faules Sieg. Und ich kann da öffentlich sagen, es stimmt. Ich bin ein faules Sieg und bin jetzt so froh, dass ich jetzt ja fast nichts haben müssen machen, sondern einfach auch können euch zuhören konnte. Danke, dass ihr zu mir gekommen seid.
Danke.
Jaco Podcast. Mehr oder weniger regelmäßig auf watson.ch und radio24.ch.